Genau, ich möchte mit dir gerne über die aktuelle Lage in Russland sprechen und dabei starten möchte ich gerne mit der Lage der Medienschaffenden in Russland. Die restlichen freien Medien sind ja mittlerweile eigentlich blockiert und auch die sozialen Netzwerke sind teilweise nicht mehr erreichbar. Gibt es denn überhaupt noch Kanäle oder Möglichkeiten, um sich in Russland unabhängig zu informieren?
Ja, die werden zwar immer geringer, aber die gibt es noch. Wer es noch geschafft hat, sich einen VPN herunterzuladen und einzurichten, kann immer noch auf sogar blockierte Seiten zugreifen. Und außerdem kann man auch immer noch über Telegram unabhängige Medien beziehen. Also als ich in Russland war, haben die meisten Russen, die ich kenne, ihre Nachrichten eigentlich komplett über Telegram konsumiert, weil die gängigen populären Medien da eigene Kanäle haben und da die ganze Zeit Push-Nachrichten und ihre Artikel reinposten. Und ja, das ist eigentlich so die Hauptquelle der Information, weil es für den Staat ziemlich schwierig ist, Telegram zu kontrollieren.
Du hast ja jetzt jüngst den offenen Brief des Journalisten Nikita Kondatjew veröffentlicht. Dieser Brief ist ja relativ bedrückend, da hat er ja beschrieben, wie eigentlich fast unmöglich es mittlerweile ist, für ihn noch als kritischer Journalist weiterzuarbeiten. Und trotzdem hat er ja auch gesagt, dass er weiterarbeiten wird, genauso wie auch die Zeitung, für die er schreibt, die Novaya Gazeta. Wie machen denn dann diese JournalistInnen aktuell weiter? Also unter was für Bedingungen machen die gerade Journalismus? Und ja, wie schaffen sie das überhaupt noch?
Ja, Nikita ist auch ein lieber Kollege von mir, mit dem ich zusammengearbeitet habe von Oktober bis Dezember letzten Jahres. Und als ich in dieser Redaktion der Nowa Gazeta gesessen bin, das ist echt ein unheimlicher Mut und Tatendrang, der die Leute da erfüllt. Also sie sind voller Hoffnung und wollen aufklären. Und sie sagen ja auch, dass sie nicht aus Russland weggehen werden, weil das ihr Land ist und weil sie, wie auch im Brief geschrieben, nicht damit leben könnten, wenn ihre Kinder irgendwann nicht die Wahrheit über diesen Krieg erfahren würden und dass sie zumindest irgendwie an der Geschichtsschreibung mitwirken wollen und das nicht dem Geschichtsrevisionisten Putin überlassen möchten. Und sie versuchen gerade Wege zu finden, wie sie trotzdem publizieren können. Aber das ist natürlich sehr schwierig, weil vergangenen Freitag auch ein Gesetz erlassen wurde, dass ja jegliche Inhalte und Medienschaffende, die den Krieg zum Beispiel als Krieg bezeichnen und von der staatlichen Meinung abweichen, dass denen bis zu 15 Jahre Haft droht bei solchen Handlungen. Und es sind auch viele freie, unabhängige Medienschaffende bereits ja aus Russland ausgewandert, also zum Beispiel auch der Chefredakteur des TV-Senders RAIN-TV, Tichon Zertko, mit seiner Frau, weil die Morddrohungen erhalten haben. Genau, also die Journalisten von Nowa Gazeta, Morddrohungen und Ermordungen sogar sind nichts Neues für sie. Also 6 Journalisten der Nowa Gazeta-Redaktion wurden in den 2000er Jahren bereits ermordet. Es waren erstmal seit den 2010er Jahren keine Morde mehr, aber Morddrohungen und Arbeitserschwerungen gibt es die ganze Zeit. Also letztes Jahr gab es zum Beispiel auch einen Giftanschlag am Eingang der Redaktion der Nowa Gazeta und Jelena Milashina, die in Tschetschenien über die Geschehnisse und über das Vorgehen dort berichtet, ja, wurde auch mal zusammengeschlagen. Einfach in der Hotellobby ihres Hotels, in dem sie genächtigt hat. Also es ist sehr, sehr schwer, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Und ich kann natürlich auch jeden Journalisten verstehen, der sagt, ja, nee, ich muss jetzt gehen. Zum Beispiel die Medusa, also es ist auch eines der Leitmedien, unabhängigen Leitmedien in Russland, neben Deutsche Nowa Gazeta, ist ja vergangenes Jahr nach Riga umgezogen, als die zum ausländischen Agenten erklärt wurden. Ausländischer Agent bedeutet, dass man dem Staat Auskünfte darüber geben muss, über seine Einkünfte und Ausgaben, dass man keine Werbung mehr schalten kann, dass man ja sozusagen als eben ausländischer Agent gebrandmarkt ist und natürlich auch Vertrauen in der Bevölkerung verliert, dass man nicht mehr auf Demonstrationen präsent sein darf und dass man auch nicht mehr auf staatlichen Events sein darf und berichten kann. Und das erschwert ja die Arbeit auch natürlich enorm. Und dieses Gesetz wurde in den vergangenen Jahren nochmal viel intensiver und öfter angewandt. Und jetzt hinzu kommt eben dieses Gesetz, was verbietet, über den Krieg zu berichten. Also Nowa Gazeta musste auch jegliche Inhalte über den Krieg auf ihrer Seite entfernen. Und ja, deswegen wird es in Russland immer schwerer, sich unabhängig zu informieren.
Jetzt hast du vorhin ja schon von Wahrheit gesprochen. Ich frage mich so ein bisschen, wie denn in der russischen Bevölkerung damit umgegangen wird, weil das ja erstmal auch relativ offensichtlich ist, dass da irgendeine Form von Zensur stattfindet. Und ich irgendwie jetzt, wenn ich so mit Personen gesprochen habe, die irgendwie einen Bezug zu Russland haben oder russischstämmig sind, da immer wieder kam, dass es heißt, dass Leute sagen, ja, alle lügen irgendwie. Die russischen Medien würden lügen, ausländische Medien würden lügen, alle würden irgendwie allgemein lügen. Wie nimmst du das wahr? Wie wird so in der russischen Bevölkerung oder den Teil, den du davon einordnen kannst, wie wird da geblickt auf diese staatliche Medienpolitik oder vielleicht ja auch diese staatliche Zensur?
Also ich würde sagen, das unterscheidet sich stark nach Alter und nach Stadtland. Also ich glaube, die Jungen vertrauen staatlichen Medien ziemlich wenig, weil sie eben gelernt haben, sich unabhängig zu informieren, auch über soziale Medien und eben Telegram und unabhängige Internetseiten. Und jetzt natürlich merken, ja okay, da ist was faul, wenn diese jetzt nach und nach gesperrt werden. Und die älteren Leute konsumieren vor allem staatliches Fernsehen und Radio und da läuft von morgens bis abends Propaganda. Und natürlich liegt es auch daran, ob ein Mensch ja irgendwie kritisches Denken gelernt hat und politisch ist. Ich habe zum Beispiel auch selbst Fälle in der Familie, die sind total gebildet und intelligent, aber ja, waren noch nicht wirklich politisch. Und jetzt, wenn es auf einmal heißt, ja, Russland muss sich verteidigen und man ermordet in der Ukraine Russischsprachige und so weiter, das ist ja natürlich Bullshit, obviously. Aber ja, wenn die sowas hören, dann sind die natürlich aufgeregt und haben mir das dann auch geschrieben, ja, was ich denn dazu sage. Und wenn ich dann versuche, den Leuten näher zu treten und zu sagen, ja, guck mal, das kann gar nicht sein, deswegen. Und wenn ich dann unabhängige Quellen schicke, diese Leute, die dann nicht so politisch sind, die sind vielleicht noch offen für Gegenargumente. Aber es gibt natürlich auch welche, die komplett hart auf der Putin-Linie sind. Ja, ich würde sagen, es ist so 50-50 gespalten. Also, wie gesagt, es hängt total krass mit der Bildung zusammen, Stadt, Land und Alter. Und leider muss man sagen, dass die Zustimmungswerte von Putin gewachsen sind, dass aber gleichzeitig vor Beginn des Krieges 51% der Russen angegeben hatten, dass sie Angst vor einem Krieg haben, aber gleichzeitig 40% für die Anerkennung der Volksrepubliken, 45% für die Anerkennung der Volksrepubliken waren. Genau, und Putins Zustimmungswerte sind von etwa, ja, sagen wir 60 auf knapp 70% angewachsen. Viele trennen ihn aber auch ab von den restlichen Geschehen und sagen, ja, er ist ein guter Führer. Also sie sehen in ihm sozusagen so eine Führerfigur, die sie von den anderen Problemen im Land, die viele Leute auch wirklich sehen, abtrennen. Und das Problem ist, wie soll man kritisches Denken und kritische Medienkompetenz irgendwie lernen, wenn es noch nie Demokratie gab? Also wenn du noch nie dein bürgerliches Dasein, also wirklich politische Teilhabe irgendwie zu erfahren, wahrnehmen konntest, ja, dann fängst du natürlich eher an, sowas zu schlucken. Oder wenn du auch kein kritisches Geschichtsverständnis hast vom russischen Imperialismus, der ja nicht seit heute oder gestern begonnen hat, sondern ja, Jahrhunderte andauert. Und ja, wenn man da nicht wirklich lernt, auch in der Schule damit umzugehen, dann verankert sich das natürlich in den Köpfen. Je älter eine Person wird, desto schwerer wird es rauszukriegen.
Du hast ja gerade schon diese Zustimmungswerte angesprochen. Ich würde mit dir gerne auch nochmal über die Sanktionen sprechen und darüber, was für Auswirkungen diese Sanktionen auf die Bevölkerung in Russland haben. Aber zunächst nochmal eine andere Frage. Und zwar habe ich mich bei diesen ganzen Sanktionen gefragt, dass sie ja einerseits dazu führen können, dass in der Bevölkerung so eine Art Kriegsmüdigkeit dann entsteht, weil man einfach dann dieselbe die Folgen spürt. Es kann ja aber auch genau das Gegenteil passieren, dass so narrativ dann irgendwie passiert von wegen, wir müssen jetzt als Volk zusammenstehen und uns gegen die vermeintlichen äußeren Feinde wehren und zusammenrücken und damit eher vielleicht so eine Art Kriegsbegeisterung oder Kriegsbefürwortung ausgelöst wird, auch durch diese Sanktionen oder das vielleicht nochmal verstärkt wird. Wie würdest du denn mit Blick auf die Sanktionen das bewerten oder einordnen, was für Auswirkungen haben diese auf die Perspektiven auf den Krieg in der Bevölkerung?
Ja, also die zwei Szenarien, die du beschrieben hast, die sehe ich auf jeden Fall beide als realistisch an. Ich denke, es wird sich auch ungefähr in beide Lager spalten. Die Leute, die eh schon eher nationalistisch gestimmt sind, die werden auch eher dem zweiten Lager sich zugehörig fühlen. Aber ich denke, weil eben auch der Großteil der russischen Bevölkerung in ziemlicher Armut lebt und ja, wirklich in spätestens 1 bis 1,5 Monaten krasse Auswirkungen spüren wird, wird eher die Unzufriedenheit wachsen, weil es den Leuten dann letztendlich egal ist, woran das liegt, sondern es ihnen darum geht, dass sie ihre Familie nicht mehr ernähren können. Und deswegen glaube ich nicht, dass, ja, also wie du schon sagst, es wird eher eine Kriegsmüdigkeit eintreten, zumal auch knapp über die Hälfte der Russen eigentlich schon Angst vor dem Krieg hatten, als dass es so einen Nationalismus stärken wird. Also Ich denke, der Nationalismusgedanke in der russischen Bevölkerung ist ziemlich groß. Also vor allem dieser großrussische Chauvinismus, dass man ja ein Volk ist mit den Ukrainern, beziehungsweise dass es ein Brudervolk ist, wie Putin das immer gern sagt, ne? Und dass man eben nicht die eigene koloniale und imperiale Vergangenheit aufgearbeitet hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn es den Leuten schlecht gehen wird, dass die Unzufriedenheit steigen wird und dass man eher eigentlich ein Ende dieses Krieges herbeisehnen wird.
Jetzt hast du ja gerade schon beschrieben, dass viele Menschen gar nicht mehr so lange unter den Sanktionen leben können oder dass sich einfach dann auch nochmal die Armut zuspitzt. Könntest du vielleicht nochmal genauer darauf eingehen, was für konkrete Folgen eigentlich diese Sanktionen für die Menschen oder auch die einfachen Menschen in Russland haben?
Ja, also man sieht jetzt schon, dass die Preise enorm steigen, also sowohl für Lebensmittel als auch für Medikamente, lebensnotwendige. Ja, die armen Leute werden sich das noch weniger leisten können als eh schon, aber auch die Mittelklasse, die sich mittlerweile an einen bestimmten Lebensstandard gewöhnt hat, wird spüren, dass sie sich vieles nicht mehr leisten kann. Es gibt natürlich dann auch noch die Oligarchen, die jetzt enorme Verluste machen und ja wirklich Milliarden verlieren. Die russische Börse hat heute erneut nicht geöffnet und es liegt deshalb ein bisschen bei einigen politischen Analytikern die Hoffnung darin, dass vielleicht die Oligarchen letzten Endes diejenigen sein werden, die ja vielleicht irgendwie Putin stürzen können. Aber ich denke, das politische System in Russland ist so organisiert, dass Putin auch der Meinung und Ansicht ist, ja, wenn er jemanden emporgehoben hat, also zum Beispiel, wenn jemand durch seine Macht und seine Unterstützung super reich geworden ist, wie die Oligarchen, dann hat er auch das Recht, den Leuten, die das alles zu nehmen und sie zu bestrafen, wenn sie sich gegen ihn stellen. Und so hielt er auch die Oligarchen seit jeher im Zaum und hat enge Bande mit ihnen. Die sind sozusagen, die halten den russischen Staatsapparat mit. Und ich denke, die Angst ist da zu groß, um sich gegen ihn zu stellen. Ja, und die einfache Bevölkerung, die Unzufriedenheit wird wachsen. Ich denke auch, es wird Proteste geben. Wer weiß, vielleicht gibt es einen Generalstreik oder so, wobei ich eben denke, dass die Angst tatsächlich zu groß ist vor politischer Repression. Ich meine, wir haben jetzt an die 14.000 Verhafteten seit Kriegsbeginn, eben Verhaftete auf den Antikriegsprotesten, die seit Kriegsbeginn jeden Tag weitergehen in Russland, also in mittlerweile über 80 russischen Städten, vor allem natürlich in Moskau und St. Petersburg, aber eben auch über das ganze Land verteilt. Und die Verhaftungen werden immer brutaler, die DemonstrantInnen werden in Extremismusnähe gerückt, wofür dann auch wiederum 15 bis 20 Jahre Haft drohen. Genau, es wird auch darüber verhandelt, sie in den Krieg zu schicken, also dafür, dass sie das Vaterland Russland sozusagen verraten. Also es ist wirklich absurd. Ja, und deswegen denke ich, dass also das alles ziemlich düster gerade aussieht. Also ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht. Die Unzufriedenheit wird steigen, aber es wird vermutlich nicht ausreichen, um Putin zu stürzen.
Du hast ja gerade schon diese Angst angesprochen. Wir haben hier im Programm bei Korax in der letzten Zeit schon mehrmals auch über die Proteste gesprochen. Was ich mich in diesem Kontext auch immer wieder gefragt habe, was gibt es eigentlich für Formen, sich zu schützen? Also gibt es irgendwelche Formen, also der Antirepressionsstrukturen? Gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten aus Deutschland heraus, sich solidarisch zu zeigen oder so mit den Menschen, die dort jetzt in Gefängnisse kommen oder verhaftet werden?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt zum Beispiel OVD Info, also das schreibt man auf Deutsch OVD Info. Und das ist so ein unabhängiges russisches Menschenrechtsmedienprojekt, die sich auch der Bekämpfung der politischen Verfolgung in Russland und der Bekämpfung der Repression verschrieben haben. Und die posten zum Beispiel sehr viele Tipps, wie man agieren muss, wenn man zum Beispiel verhaftet wird, welche Rechte man hat und das ist vielleicht so ähnlich wie bei uns die Rote Hilfe, also dass sie dann auch gegebenenfalls Anwälte stellen oder eben psychologische Betreuung, wenn einem eben Gefängnis droht. Genau, und die kann man auf jeden Fall finanziell unterstützen. Die protokollieren zum Beispiel auch Verhaftungen und eben Polizeigewalt auf ihrer Online-Seite und die haben auch ein Instagram- und Twitter-Profil, also das lohnt sich da mal reinzuschauen. Manche Inhalte sind dann auch auf Englisch bereitgestellt. Das ist so das, was mir jetzt als erstes einfallen würde. Und natürlich unabhängige Medien, die diese Proteste eben auch covern, also diese unabhängigen Medien zu unterstützen. Zum Beispiel Medusa stellt auch viele Inhalte auf Englisch bereit und die kann man ja finanziell unterstützen. Oder auch indem man Merch kauft zum Beispiel.
Jetzt hast du ja eben auch schon auf die ökonomische Situation in Russland Bezug genommen. Vielleicht auch so ein bisschen als Abschluss des Gesprächs. Ich frage mich, welchen Einfluss wird dieser Krieg noch weiterhin auf die russische Gesellschaft und auch auf die russische Ökonomie haben? Ich habe jetzt in letzter Zeit immer mal wieder so Analysen auf Twitter gelesen, wo ich jetzt auch nicht weiß, wie valide die sind, aber wo beschrieben wurde, dass wenn jetzt zum Beispiel Russland diesen Krieg in der Ukraine verlieren würde, in anderen Regionen in Russland sich lokale Machteliten aufbegehren würden und vielleicht dort auch ihre Unabhängigkeit forcieren würden, dann gibt es irgendwie diese ganze Ebene, diese ganze ökonomische Ebene. Genau, also da frage ich mich, wie blickst du gerade auf die Zukunft in Russland? Also vielleicht die nahe Zukunft, aber auch die ein bisschen weiter entferntere Zukunft. Lässt sich einschätzen, wie sich da das Land und die Gesellschaft aktuell weiterentwickeln wird?
Also ich bin keine Wirtschaftsexpertin, aber es ist absehbar, dass Russland sich in den Zustand eines Failed States katapultiert und die Leute, dass es immer mehr Arme geben wird, die auch nicht mehr aus dieser Armut herauskommen werden. Also ich meine, allein jetzt haben schon 12 Millionen Menschen in Russland keinen festen Strom- und Wasseranschluss. Und das ist total krass, wenn man dann das prunkvolle Moskau sieht. Also auf dem Land, wo ich auch rumgereist bin, da sind die Zustände wirklich schlimm. Und ich denke, das wird sich weiter verschlimmern. Und außerdem wird es schwierig sein, darüber zu berichten, weil der Staat natürlich nicht will, dass man das sieht. Es werden immer mehr kompetente, intelligente Menschen aus Russland abwandern. Und bereits jetzt sehen wir große Fluchtbewegungen nach Georgien. Zum Beispiel sind jetzt schon 25.000 Russen ausgewandert in den vergangenen Tagen oder eben mit dem Zug von St. Petersburg nach Helsinki gefahren, weil vor allem die Männer auch Angst haben, in den Krieg eingezogen zu werden, wenn zum Beispiel Russland ja den Kriegszustand ausruft. Ja, ich denke auch jetzt so weltwirtschaftlich gedacht, Russland mit Putin wird keinen Handel treiben wollen. Also zu Recht wird der Krieg von der Weltgemeinschaft fast ausnahmslos verurteilt und selbst China positioniert sich nicht klar. Und ja, das wird enorme Folgen für Russlands Wirtschaft haben. Putin kann da eigentlich nicht mehr rauskommen ohne Gesichtsverlust. Und deswegen denke ich, dass er alles dran setzen wird, diesen Krieg irgendwie zu gewinnen, auch wenn es gerade nicht so besonders aussichtsreich erscheint, weil er seine eigene Armee massiv überschätzt hat und die ukrainische Armee unterschätzt hat. Und so wird die Unzufriedenheit in der Bevölkerung immer mehr steigen, die sich natürlich auch verlassen hat darauf, was Putin immer gesagt hat, oh, wir haben so eine starke Armee, das ist ja eigentlich fast alles, worauf Russland noch stolz sein konnte, weil es wissenschaftlich, wirtschaftlich, kulturell in den letzten Jahren überhaupt nichts gerissen hat. Und jetzt tritt nicht mal das Erfolgsszenario ein, das ist natürlich für viele Russen dann auch ja, sehr ernüchternd. Und deswegen, ich denke, ja, es sieht nicht gut aus.